Herzlich willkommen bei Huf und Herz im Takt, dem Podcast für alle Basics rund ums Pferd und Reiten. Hier findest du wertvolle Tipps und Infos zu allen Themen, die ein Pferdemensch wissen sollte, sowie spannende Interviews zu verschiedenen Fragestellungen im Pferdebereich. Ich bin Greta Heine, Reitlehrerin und Pferdetrainerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg in der Pferdewelt zu begleiten. Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute bin ich auch wieder nicht alleine. Und zwar freue ich mich ganz besonders, hier quasi eine Ehrengästin da zu haben. Und zwar Tine Lauschek. Tine ist für mich ganz besonders, denn durch Tine bin ich selber überhaupt zu dem gekommen, was ich hier tue. Und zwar selber eben hauptberuflich mit Pferden zu arbeiten. Tine ist Pferdewirtschaftsmeisterin und ich habe bei ihr meine Trainerausbildung gemacht. Sie hat 3 eigene Pferde am Haus, viele, viele Jahre Praxiserfahrung als Ausbilderin und Reitlehrerin, hat das Kreismeisterkonzept entwickelt, mit dem ich auch gerne im Unterricht arbeite. Die von ihr sogenannten UFOs kennt man sicherlich auf dem einen oder anderen Reitplatz, diese kleinen Hütchen. Und vor 10 Jahren hat sie das Buch Steile Schulter, kurzer Rücken und Co. geschrieben, was es jetzt sehr bald in einer aktualisierten Neuauflage zu kaufen geben wird. Und über dieses Buch wollen wir nämlich heute auch sprechen. Tine, hi, sehr schön, dass du da bist. Habe ich alles so richtig vorgestellt?
Alles perfekt. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Du hast es sehr gut gemacht und kann ich dir direkt schon am Anfang sagen, du hast eine sehr schöne Stimme. Wunderbar.
Danke.
Das ist ja manchmal eine Klippe bei Podcasts, wo man denkt, oh, inhaltlich super, aber ob ich mir das eine Stunde anhören kann, aber sehr schön, super.
Das freut mich sehr, weil man selber denkt sich ja immer beim Schneiden so, oh Gott, ich hoffe, irgendwer hört sich den Mist, den ich hier laber, mit dieser schlimmen Stimme überhaupt an. Aber
nee,
ja,
super,
das
ganz
freut
tolle
mich.
Melodie.
Vielen, vielen Dank. Jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Es geht ja heute gar nicht um mich. Es geht ja heute um dein Buch. Genau. Ich hatte ja eben gerade schon gesagt, das Buch, das natürlich auch bei mir im Schrank steht, gibt es jetzt ja schon seit 10 Jahren. Was war denn jetzt dein konkreter Anlass, das neu zu schreiben, beziehungsweise da ja neue Informationen einzuarbeiten?
Das ist ganz unromantisch. Der Verlag hat gefragt, ob ich das gerne überarbeiten würde, weil es eine neue Auflage geben sollte. Und dann haben sie gemeint, es wäre doch schön, wenn wir das damit verbinden, einmal darüber zu schauen, weil 10 Jahre ja nur auch eine ein bisschen längere Zeit sind. Und ob ich alles noch so stehen lassen würde, wie ich das damals geschrieben habe, oder ob ich gerne etwas ändern möchte. Und dann habe ich gesagt, nee, die Chance finde ich gut. Ich würde gerne an der einen oder anderen Stelle etwas ändern und natürlich auch ein paar neue Dinge hinzufügen, weil ich habe vorhin gesagt, 10 Jahre sind ja schon eine ganz lange Zeit, aber eigentlich ist es eine kurze Zeit gesehen im Verhältnis dazu, wie viel sich in der Pferdewelt in 10 Jahren verändert hat. Und dem wollte ich gerne Rechnung tragen und deswegen habe ich die Chance genutzt.
Ja, sehr cool. Was alles noch neu sein wird an dem Buch, da kommen wir noch später zu. Grundsätzlich für die, die jetzt von dem Buch noch nichts gehört haben, also es geht in dem Buch ja um das Exterieur und wie man halt auch exterieurgerecht jedes individuelle Pferd trainieren kann, halt je nach körperlichen Besonderheiten, nenne ich es jetzt mal. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz umreißen für die, die sich jetzt halt damit noch gar nicht beschäftigt haben, was das Exterieur denn genau ist und warum es auch so wichtig für unser Training mit den Pferden ist?
Sehr gerne. Das Exterieur ist eigentlich gar nichts anderes als das äußere Erscheinungsbild eines Pferdes. Und also wie es quasi daherkommt, hat es lange Beine, ist der Rücken kurz, ist der Hals tief angesetzt oder hoch angesetzt, ist die Kruppe eher gerade oder steil abfallend. Also das, was wir sehen, wenn wir ein Pferd anschauen, findet sich ja im Inneren wieder. Und eben diese Strukturen, also die knöcherne Struktur, wie sind die Knochen zueinander gewinkelt, wie lang sind die Knochen, die sorgen dafür, dass das Pferd eben so aussieht, wie es aussieht. Und das ist immens wichtig tatsächlich im Training, weil das Idealmaß, von dem man so gerne spricht oder was die Zucht gerne hätte, das ist schön, aber das ist tatsächlich relativ selten zu finden. Das hat unter anderem den Grund, weil es sehr, sehr viele verschiedene Rassen mittlerweile gibt, die miteinander gemischt werden, ob gewollt oder ungewollt, lassen wir mal so stehen. Aber das führt halt alles dazu, dass wir mittlerweile sehr, sehr viele Pferde haben, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle des Körpers ich sag mal, Herausforderungen haben und die es dadurch im Training auch ein bisschen schwerer haben, wenn wir uns das mal, ich finde es immer leichter, wenn wir mal kurz zum Menschen switchen, und dann kann man sich das vielleicht besser vorstellen, wenn wir zwei Menschen haben, die Hürdenlauf machen wollen und einer ist dabei mit wunderbar langen Beinen und einer ist dabei mit kurzen Beinen. Dann ist im ersten denkt man natürlich, ja klar, der mit den langen Beinen, der hat das viel einfacher und das ist auch so. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass beide Hürdenläufer werden wollen, bei Pferden muss man ja leider oft davon sprechen, dass sie es sollen, weil der Mensch sich vielleicht überlegt hat, was denn die Karriere des Pferdes oder der Lebensweg des Pferdes so alles zu bieten haben soll, dann ist das vielleicht für den kurzbeinigen Hürdenläufer deutlich schwieriger, die gleichen Hürden zu überwinden wie der mit den langen Beinen. Und so ist es genau bei den Pferden auch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Pferd habe mit, es fällt mir natürlich ganz spontan kein Beispiel ein. Nehmen wir zum Beispiel eine gerade Gruppe, wie wir sie bei Arabern finden. Und wenn ich mir jetzt in den Kopf gesetzt habe, ich möchte unbedingt die hohe Dressur reiten oder möchte gerne, dass mein Pferd piaffiert, dann ist das nicht unmöglich, auf gar keinen Fall. Aber der Weg, den dieses Pferd nehmen muss, ist unter Umständen ein anderer, den vielleicht ein spanisches Pferd, ein iberisches Pferd nehmen würde. Und das Ergebnis ist dann vielleicht auch ein anderes. Das heißt, wir können, ich will jetzt dem Araber nichts, vielleicht ist das der Piaf-König der Nation, aber die Theorie legt erstmal nahe, dass es wahrscheinlich so ist, dass das nicht ganz so am Ende aussehen wird, wie es, wie gesagt, zum Beispiel bei einem Lusitano sein könnte. Dann muss ich das als Reiter. Und in dem Moment, als Reiter ist man ja eigentlich immer der Ausbilder seines Pferdes auch, muss ich das wissen. Das heißt, was bedeutet das überhaupt, eine gerade Kruppe für mein Pferd zu haben? Was bedeutet das über die Fähigkeit, die Gelenke vielleicht zu beugen in einer versammelnden Lektion? Was bedeutet das für die Übungen, die ich vorschalten muss, damit irgendwann mal, und Piaf ist vielleicht viel zu hoch gegriffen, das ist immer nur so ein ganz deutliches Beispiel, an dem man das vielleicht ganz gut versteht. Wie muss ich den Trainingsweg meines Pferdes planen, auch auf mittelfristige und lange Zeit, damit ich mein Ziel erreichen kann? Ja. Deswegen ist das wahnsinnig wichtig mit dem exterieurgerechten Training.
Ja, ich finde, das gibt ja auch einfach noch mal viel mehr Verständnis auch für die Leute, für ihre eigenen Pferde auf, ne? Wenn man jetzt halt wirklich den Araber im Stall stehen hat, hat vielleicht um sich herum nur Iberer und Hannoveraner oder so und ist dann irgendwie traurig oder frustriert, weil es halt mit dem eigenen Pferd irgendwie ja nicht so einfach geht wie mit den anderen, dass man da ja auch einfach dieses Verständnis für bekommt. Weil ich sag mal, es wird jetzt ja auch keiner wahrscheinlich hingehen und sagen, ich will jetzt mit meinem Tinker, keine Ahnung, Pferderennen reiten. So, da weiß man irgendwie genau, nee, das machst du nur mit den Vollblütern, weil die dafür am besten sind. Aber gefühlt
Ja.
jedes Pferd, egal welche Rasse, soll alle Dressurlektionen können. Weißt du, was ich
Ja,
meine?
ist ein
Das ist ja
bisschen.
auch so,
Ja.
bei manchen Pferdesportarten, sage ich mal, gehen wir damit voll konform, dass da bestimmte Rassen besser drin sind. Ich meine, natürlich kann auch ein Tinker schnell galoppieren und auch mit gutem Training schneller werden, aber fürs Derby wird es halt höchstwahrscheinlich mit der Konkurrenz nicht reichen, ne? Und ja,
Wahrscheinlich nicht.
in der Dressur ist man da, glaube ich, auch manchmal ein bisschen sehr verbissen unterwegs. Und ich glaube, da kann man halt mit dem exterieurgerechten Training sehr schön ansetzen.
Das stimmt. Und es kommt natürlich auch darauf an, mache ich mir die Dressur zunutze, um die körperlichen Fähigkeiten meines Pferdes so gut es geht zu unterstützen? Oder ist die Dressur eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Übungen, die ich unbedingt erreichen will, wo ich einen Haken dran machen kann? Dann ist das natürlich wenig zielführend, tatsächlich für die meisten Pferde. Aber die Grundidee der Gymnastizierung bietet ja für eigentlich fast alle Körperformen immer einen Weg oder eine Übungsfolge, die dazu führt, dass wir entweder die Pferde etwas mobiler bekommen, vielleicht auch etwas stabiler, ein ganz spannendes Thema, kommen wir auch gleich noch drauf, dass wir ihnen einen besseren Bewegungsamplituden verschaffen können, also dass wir Bandbreiten erhöhen. Also da gibt es schon ganz viel Tolles, was man machen kann. Ja.
Ja, genau, auf jeden Fall. Du hattest ja vorhin schon gesagt, 10 Jahre sind an und für sich eine lange Zeit, für die Entwicklung teilweise aber auch eine kurze Zeit. Was ist denn so in diesen 10 Jahren passiert? Also welche Erfahrungen hast du gemacht, welche Erkenntnisse hast du gewonnen, die dich da besonders geprägt haben und hast du die dann auch in dein Buch eingearbeitet?
Also gefühlt hat sich tatsächlich einmal alles von rechts nach links gedreht. Das Unterrichten, das Arbeiten mit den Pferden, wie es heute ist, ist ganz unterschiedlich, als es früher war. Mit den meisten Pferden muss man das tatsächlich sagen. Also ist früher, da ist ja immer so eine Frage. War das früher wirklich anders? Ich will gar nicht sagen besser, ich sage anders. Oder hat man vielleicht auch noch nicht ganz so viel gesehen? Weil so vor 10 Jahren war natürlich auch meine Fähigkeit, gewisse Dinge zu erkennen, gewisse Rückschlüsse zu ziehen, auch noch nicht so weit entwickelt, wie sie heute ist. Dennoch möchte ich sagen, ja, es war schon deutlich anders, was mit der Stabilität der Pferde zu tun hat. Also die Bindegewebsstabilität des Pferdes war einfach früher anders. Ja, da würde ich jetzt fast sagen, besser, ja, würde ich mal sagen. Und das ist natürlich ein Punkt, der auch in das Buch eingeflossen ist, die mobilen und die hypermobilen Pferde, weil sie von uns als Reitlehrer, als die Menschen, die vielleicht andere anleiten, aber auch für den Pferdebesitzer und den Reiter erfordert es halt einfach ein anderes Wissen. Und viele Dinge, die wir aus den Reitlehren, aus den Klassikern gelernt haben, sind tatsächlich, die waren früher ein Garant für eine gute Pferdeausbildung. Wenn ich mich da dran gehalten habe, quasi wie so eine Art Bedienungsanleitung, und wenn ich das gut und souverän und liebevoll und wie auch immer man mit seinem Pferd umgehen möchte, wenn ich das abgearbeitet habe, in Anführungszeichen, wenn ich mein Pferd anhand dieser Richtlinien entwickelt habe, dann konnte da eigentlich nicht so viel schief gehen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir die Reitlehre an der einen oder anderen Stelle auch anpassen müssen, weil sich die Pferde so sehr verändert haben. Ja.
Ja, wo wieder eigentlich dieser Spruch, der auch schon älter ist, ganz gut greift. Die Dressur ist für das Pferd da und nicht das Pferd für die Dressur. Ne? Also, wenn sich die Pferde verändern, müssen wir auch gewisse Regularitäten verändern, um
Ja,
mitzugehen. Ne?
genau, richtig.
Ja.
Und die Pferde haben sich einfach deutlich verändert. Das muss man sagen. Da gibt es, also die Ursachen sind unterschiedlich, und das ist auch gar nicht, wo man auf irgendjemanden mit dem Finger zeigt und sagt, ihr habt das falsch gemacht und das ist eure Schuld oder sowas, weil es wird ja gerne, es heißt dann ja gerne, ja, die Zucht und jetzt deswegen sind die alle so. Ja, aber ganz ehrlich, das war das, was der Markt gekauft hat, was gekauft wurde, was der Markt mochte. Und wenn ich sage, vor 10 Jahren, dann gehen wir mal noch 10 Jahre zurück, als ich mit meiner Ausbildung angefangen habe. Da waren die Pferde, da war man so am Ende von der Reitstunde durchaus am Ziel angelangt, wenn das Pferd am Zügel gegangen ist. Weil das waren schon alles so ein bisschen stärkere, stabilere. Und da war das durchaus eine gute Leistung, wenn die danach locker waren, wenn die losgelassen waren und wie gesagt, wenn die das Genick hergegeben haben. Und diese Pferde, da können wir schon mal gleich so ein bisschen den Sprung in Richtung des anderen Themas machen, nämlich Trageerschöpfung. Warum das so war, ist einfach, die Körper dieser Pferde waren stabiler. Das Bindegewebe war stabiler und das hat sich im ganzen Körper wiedergefunden. Und dadurch war für diese Pferde war das geritten werden auch weniger invasiv, möchte ich mal sagen. Das heißt, die konnten damit gut umgehen, wenn der da oben drauf das nicht so richtig gemacht hat, weil die das einfach aufgrund ihrer Stabilität wegstecken konnten. Und jetzt haben sich zwei Dinge geändert. Einmal, oder eine Sache hat sich gravierend geändert, eben diese Veränderung des Bindegewebes, was als Mobil- oder Hypermobilität benannt wird. Und das führt einmal dazu, dass diese Pferde natürlich sehr viel beweglicher, aber auch sehr viel formbarer sind. Und das ist nicht unbedingt etwas Positives. Das heißt, wenn jemand da oben drauf etwas tut, von dem er nicht genau weiß, ist das richtig oder keine Ahnung, und er macht es trotzdem, dann sind die Veränderungen, die in dem Moment auf den oder die der Pferdekörper erfährt in dem Moment, sehr viel größer. Und deswegen, zumindest meine Theorie, nicht nur meine, auch die von vielen anderen Experten, haben wir dieses große Problem der Trageerschöpfung. Auch das gab es vor 10, 15 Jahren in deutlich geringerer Prozentzahl. Und wir treffen heute kaum noch auf Pferde, die nicht in irgendeiner Art und Weise und sei es nur sehr geringgradig mit dem Thema Trageerschöpfung zu tun haben.
Ja, oder vielleicht früher aus anderen Gründen, ne? Ich sag mal, als Ständerhaltung noch gang und gäbe war, haben sich die Pferde wahrscheinlich wirklich eher auch kaputt gestanden, selbst mit stabilerem Exterieur. Aber dann lag es halt nicht am Training. Also die Haltung, die hat sich ja in großen, großen, großen Teilen unfassbar positiv verändert, ne? Also Ständerhaltung ist ja Gott sei Dank
Definitiv.
verboten. Aber ich glaube, würdest du die heutigen mobilen Pferde in so Ständer packen? Ja, also. Dank und Nacht.
Unmöglich. Unmöglich. Und
Ja.
das meine ich. Es haben sich ganz viele andere Parameter haben sich gar nicht so verändert, weil dann heißt es ja, die Leute reiten viel schlechter als früher. Nee, das stimmt überhaupt nicht.
Nee, würde ich auch nicht
Erstens
sagen.
wurde früher auch richtig schlecht geritten und heute, das Bewusstsein, gerade wie du sagst, das Bewusstsein für Haltung ist viel besser. Das heißt, die Pferde können, wenn sie in einer guten Haltung stehen, 23 Stunden am Tag wirklich davon profitieren. Und das war weder mit, ja, Boxenhaltung ist ja im Vergleich zu Ständer fast schon luxuriös, aber das und ein hypermobiles Pferd in eine Box zu stellen, finde ich grenzwertig. Das ist schwierig, erkläre ich auch in meinem Buch, warum. Aber eben auch das Bewusstsein der Menschen für gutes Reiten ist doch viel besser geworden. Schau mal, wir können uns, wenn es also früher war Sitz hauptsächlich Sitzlonge. Die hat man irgendwie über sich ergehen lassen, weil man sonst nicht reiten durfte. Man musste eine gewisse Anzahl von Sitzlonge haben, damit man reiten durfte. Und heute ist das eine Selbstverständlichkeit geworden. Die Leute, und da ist es wurscht, ob sie nach Franklin, nach Mary Wanless, nach Eckhart Miner, das ist total wurscht. Aber die Auseinandersetzung mit diesem Thema findet statt. Das Equipment ist deutlich besser. Wir haben Methoden mittlerweile, wo wir Equipment super gut anpassen können, viel besser als es früher der Fall war. Unsere medizinischen Möglichkeiten sind viel, viel besser geworden. Also es hat in ganz vielen Bereichen einen Wahnsinnsfortschritt gegeben und trotzdem haben wir ja Pferde, die schlechter dastehen als jemals zuvor. Und da ist halt leider die Konstitution, die körperliche Konstitution der Pferde zu nennen.
Das auf jeden Fall. Wer dein altes Buch kennt, ne, wir haben jetzt ja gerade schon viel über die Hypermobilität und Trageerschöpfung gesprochen. Hast ja auch gerade gesagt, um diese zwei Aspekte wird es sich ja auch in dem neueren Teil, sag ich mal, deines Buches drehen. Welche weiteren neuen Aspekte gibt es denn noch? Also kannst du uns mal ins Inhaltsverzeichnis vielleicht mitnehmen.
Also, ich kann einmal sagen, wir haben an dem alten Kern des Buches haben wir insofern gearbeitet, dass es natürlich Dinge gibt, die, als ich da jetzt nochmal drüber gelesen habe, auch gedacht habe, nee, also das würde ich jetzt heute auch nicht mehr so machen und dass man das natürlich verändert. Ansonsten ist dieser Teil in sich relativ gleich geblieben, weil der eine geschlossene Wissenseinheit ist. Also in diesem Teil werdet ihr als Leser erstmal durch die Grundlagen geführt und dann arbeiten wir uns systematisch durch den ganzen Pferdekörper, schauen uns an, wie sollte es idealerweise aussehen, was für Abweichungen gibt es und wie trainiere ich, wenn mein Pferd die ein oder andere Abweichung hat. Also es gibt da ganz viele praktische Trainingstipps, die ihr dann auch mit euren Pferden entweder vom Boden oder geritten bei euch zu Hause machen könnt. Und dann gibt es den neuen Teil, eben wie schon gesagt, mit der Trageerschöpfung, mit der Hypermobilität und Dingen, die mir in meinen letzten Jahren als Ausbilderin immer wieder aufgefallen sind, die wichtig sind und die mir am Herzen lagen, die ich gerne noch der Welt mitteilen möchte, sozusagen. Da geht es zum Beispiel einmal um den Bewegungsapparat des Pferdes. Es geht darum, wie man ein gutes Training oder wie in meinen Augen ein gutes Training aussieht. Und ich kann schon verstehen, dass es einen Menschen sehr beruhigt, der vielleicht mit seinem Pferd ein Problem hat und der sich gerne wünscht, er kriegt jetzt 5 Übungen gesagt und wenn er die Übungen macht, ist das Problem weg. Also die Grundidee dahinter. Das geht mir so, wenn ich zum Beispiel Rückenschule oder sowas machen muss für mich als Mensch. Dann hätte ich gerne 5 Übungen, die ich 20 Mal mache und dann wäre ich gerne schmerzfrei. Deswegen, ich fühle das sehr. Leider funktioniert das nicht so richtig bei den Pferden, einfach weil nur weil ich eine Übung mache, heißt das nicht, dass ich sie richtig mache. Weil ich eine Übung mache, heißt das nicht, dass die für das Pferd geeignet ist, weil möglicherweise vielleicht, wenn wir über Trageerschöpfung nachdenken, dass dann vielleicht der Grad der Trageerschöpfung zu hoch ist, um die gewählte Übung, nehmen wir mal den Klassiker, Schulter herein, gut ausführen zu können. Wenn ich ein Pferd mit einer mittelgradigen Trageerschöpfung habe, dann ist das Schulter herein zu ambitioniert. Und das liegt nicht daran, dass das Schulter herein keine tolle Übung wäre. Das ist eine Spitzenübung. Aber das Pferd braucht andere Übungen. Und diese Idee von Arbeit oder wie ich mich an ein Thema ranarbeite, nämlich dass es mir mehr bringt, wenn ich in der Lage bin, den Bewegungsablauf meines Pferdes analysieren zu können und dann entscheiden zu können, A, wo stehen wir? Und B, was brauchen wir? Und dann kann ich in die Reitlehre gucken und mir Übungen aussuchen und die kann ich dann mit meinem Pferd machen. Und dann, das heißt ja noch immer nicht, dass das dann eine gute Idee war, nur weil ich die hatte. Es kann ja sein, dass mein Pferd eine ganz andere Meinung dazu hat und man merkt, boah, theoretisch war das ein richtig guter Gedankengang, aber in der Praxis hat das einfach zu gar nichts geführt. Und dann, wenn ich eben diese Herangehensweise verfolge, bin ich aber sofort in der Lage zu sagen, okay, die Übung, die war vielleicht nicht so toll, aber ich habe noch 3 andere in petto, die kann ich ausprobieren. Und dadurch wird jeder Reiter und jeder Pferdebesitzer deutlich selbstbestimmter in seinem Handeln für sein Pferd und für sich selber, als wenn er sich nur darauf verlassen würde, dass ihm irgendjemand eine Übung sagt. Naja, und von dieser Art sind noch und dann auch noch ein bisschen über, warum das richtige Tempo so wichtig ist. Also diese Dinge, so Grundbausteine, die ein Training gut machen können, da habe ich noch so ein bisschen was aus meiner Erfahrung erzählt und in das Buch einfließen lassen. Ja.
Ja, sehr cool. Ein bisschen hast du die nächste Frage auch schon direkt beantwortet, quasi welche Inhalte gleich geblieben sind, weil sie halt nach wie vor unabdingbar für pferdegerechtes Reiten sind. Also, ne, ich sage jetzt mal, die Übungen für Pferd mit tief angesetztem Hals zum Beispiel, ne? Da hast du ja gesagt, klar, ein paar Sachen, die du jetzt vielleicht
Genau,
nicht mehr so
das
machen wirst,
so.
hast du rausgeworfen, aber ja, Entschuldigung.
Nein, entschuldige bitte. Das ist so mein, ich plapper immer zu gerne da rein. Wenn ich
Nee,
glaube,
alles
die
gut.
Frage, wenn ich glaube, ich habe die Frage verstanden und weiß, wo sie hinführt. Ja, genau. Also wir haben den Kern des Buches haben wir so gelassen, einfach weil es wirklich auch ein qualitativ hochwertiges Werk ist. Also es wird zum Beispiel, das Buch wird zur Ausbildung für die Pferdewirte genutzt in den
Ach cool,
Berufsschulen.
mega.
Ja. Und da bin ich auch tatsächlich, wenn man das sagen darf, darf man, glaube ich, ich bin da
Ja,
richtig stolz drauf.
durchaus.
Und das zeigt einfach, dass und über Jahre schon. Das heißt, es zeigt, dieser Kern, der ist nach wie vor so gut, da gehen wir nicht ran. Das brauchen wir nicht, weil es einfach auch Dinge gibt, die sind gut so, wie sie sind. Aber die Zeit hat eben oder die Entwicklung hat eben so ein paar neue Elemente in unsere Reiterwelt reingespült. Und da wollten wir dann doch ein bisschen drauf eingehen. Genau.
Ja, sehr cool. Wenn du jetzt halt eben auch nochmal zurückdenkst, eben zur Erstauflage, haben sich denn grundsätzlich auch so ein bisschen deine Ansichten zum Thema Exterieur geändert mit allem, was du jetzt weißt? Also würdest du sagen, ist es mittlerweile noch wichtiger geworden, da eben spezifisch drauf einzugehen? Weißt du, was ich meine?
Nein. Ja, ich weiß, was du meinst. Und
Okay.
nein, Kann ich ganz klar sagen, meine Einstellung dazu hat sich überhaupt nicht verändert, einfach weil das schon immer der Kern meiner Arbeit war. Bei mir ging es immer darum, zu gucken, wie ist das für, und das ist ja, weil Exterieur ist so was Variables. Es ist nicht so, dass ein Pferd auf die Welt kommt und dann sieht es aus, wie es aussieht, sagen wir mal, wenn es ausgewachsen wäre und fertig gewachsen. Und dass das dann so bleibt, bis es 23 ist oder noch älter und in Richtung Himmel die Reise angeht. Nein, ein Pferdekörper ist so unfassbar variabel, und zwar im Positiven wie im Negativen. Das heißt, wenn wir gut trainieren, können wir aus Pferden, die vielleicht nicht so vom Schicksal beschenkt wurden, oder sagen wir, sind wir auch mal ganz ehrlich, wenn irgendwelche Deppen meinen, sie müssen mit ihrer Stute, weil sie ja so lieb ist, die aber vom Exterieur echt nicht toll ist und wo das Reiten auf der schon immer eine Qual war. Aber trotzdem tun wir da irgendeinen Wald- und Wiesenhengst drauf, den vielleicht vom Nachbar, Bauern, und dann haben wir ein süßes Fohlen. Und das Ding ist, ja, das Fohlen ist bestimmt süß, weil alle Fohlen süß sind, aber dieses Fohlen wird irgendwann erwachsen. Und dann stellt es seinen zukünftigen Besitzer möglicherweise vor Herausforderungen. Und ich habe viele Jahre Kurse gegeben und ich hatte Kombinationen in meinen Kursen, da denkt man, das ist ein schlechter Witz, aber die Pferde waren ja da. Wenn zum Beispiel
Sie
ein
können da auch nichts
Connemara mit
für.
einem Traber. Nein, nein, um Gottes Willen, die können da gar nichts für. Und die Menschen, die diese Pferde kaufen, die
Auch
können ja
nicht.
auch nichts dafür, weil die das vielleicht nicht wissen und weil sie sich der Tragweite gar nicht bewusst sind, was da passiert. Aber es gibt halt hanebüchene Kombinationen. Und die Frage ist, wer soll diesen Pferden gerecht werden können? Im Hinblick auf das, was ich gesagt habe, dass das Exterieur ist negativ beeinflussbar. Das heißt, wenn ich nicht weiß, was ich tue, im besten Wissen und Gewissen, ich sage, dass niemand macht das absichtlich, keiner macht das böse. Aber manchmal weiß man Dinge. Ich habe auch in meinem Leben Dinge gemacht, wo ich dachte, boah, die sind bestimmt total toll. Und die waren richtig Grütze. So, das passiert uns
Wer
allen.
kennt das nicht,
Aber
ja?
genau, und dann sind wir wieder bei dem, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Wenn ich an meinen leider letztes Jahr verstorbenen Fuchs denke, mein erstes Pferd, mit dem ich meine Meisterprüfung gemacht habe, das war so der, der, glaube ich, am meisten unter mir leiden musste. Aber der hat das auf Deutsch auf der linken Arschbacke abgesessen. Das war dem wurscht, weil der Typ war aus Kruppstahl. So. Und wenn ich gemeint habe, ich müsste da jetzt irgendwie eine Dressurform reinmachen, dann hat er mal gehustet, mir die Zügel aus der Hand gerissen und hat dann gedacht, weißt du was, Alte, mach deinen Scheiß alleine. So. Aber die Pferde von heute, die verpacken das eben nicht so gut. Mein zweites Pferd, mein Linus, der Schwarze, der auch viel im Buch vorkommt, hat der hoch fünf in seinem Körper gezeigt. Das heißt, das war eine ganz andere, das ist ein ganz anderes Level von Verantwortung. Es ist ein ganz anderes Level auch von Frustration meinerseits, weil wenn ich Dinge getan habe, die bei dem Fuchs funktioniert haben und ich habe die bei dem Linus gemacht und das klappte nicht, dann denkst du natürlich auch, ja, okay, ich habe noch zwei andere Möglichkeiten, dann probiere ich das, dann probiere ich das und irgendwann stehst du mit dem Rücken an der Wand und nichts funktioniert. Und du denkst, ah, wieso nicht? Und es hat wirklich lange gedauert, eben weil es dieses Thema Hypermobilität einfach, das war nicht präsent. Und es hat lange gedauert, bis das auf meinem Schirm angekommen ist. Bin ich heute noch sehr dankbar. Meine damalige Pferdezahnärztin, Dr. Katharina Roos, eine Vorreiterin in diesem Thema, die hat mir vor vielen Jahren dann dieses Thema mal nahegebracht. Und lustigerweise auch, ich erzähle mal gerade einen Schwank, weil ich nämlich mit meinem Fuchs bei ihr war und sie hat dieses Pferd angeguckt und hat gesagt, Mensch, sowas sieht man heute so selten, so ein stabiles Pferd. Und dann sind wir ins Plaudern gekommen und dann kamen wir auf das Thema und dann hat sie mir alles erklärt und erzählt, was sie in ihrer Praxis schon erlebt hat. Und das war viel mehr, als ich erlebt hatte. Aber dann sind mir da quasi Flutlichter in meinem Kopf aufgegangen. Ich dachte, Alter, ich muss das Pferd völlig anders sehen, völlig anders trainieren. Und das ist exterieurgerechtes Training. Das ist essentiell wichtig, wenn ich meinem Pferd keinen Schaden zufügen will, körperlich. Egal wie sehr ich es liebe, wir lieben die alle. Aber das kann halt passieren, dass ich Sachen mache, von denen ich glaube, sie sind gut, und es geht leider in die falsche Richtung. Und je mehr ich über das Exterieur weiß und je mehr ich über die Reitlehre weiß, umso kleiner kann ich den Prozentsatz halten, wo ich Murks mache. Und deswegen finde ich, hat sich meine Einstellung zu diesem Thema 0,0 geändert. Die Wichtigkeit, ja, ist vielleicht noch ein bisschen größer geworden, aber für mich immer das Thema Nummer eins. Ja.
Ja, sehr cool. Würde ich auch tatsächlich so sagen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile verglichen mit dem, was ich damals wusste, ich meine, gut, da war ich auch 14, ne? Aber wenn ich mir jetzt so Bilder von damals von meinem Pferd angucke, wo ich ihn gekauft habe, würde ich heutzutage auch sagen, würde ich wahrscheinlich vom Exterieur her, Interieur ist ja nochmal was anderes, ne? Aber vom Exterieur her würde ich den nicht noch ein zweites Mal kaufen. Ne? Du hast ihn ja auch schon gesehen mit seinem unfassbar geraden Hinterbein. Das hatte der, ich habe den ja gekauft, da war der 9. Das hatte der damals schon. Der hatte damals schon diesen tief angesetzten Hals, gefühlt wie so ein Quarter Horse. Ne? Beziehungsweise also bei ihm kommt es ja durch das englische Vollblut, was bei ihm sehr, sehr viel mit eingekreuzt wurde, wo man halt auch, was du gesagt hast, ne? Der kam ja vom Züchter, das war ja kein Wald- und Wiesenpferd, aber war halt in meinen Augen auch nicht so die gelungenste Mischung. Vielleicht hat man
Genau.
sich aus der Anpaarung ja auch was anderes erhofft, ne? Aber ja, mit so Vererbbarkeit und so kenne ich mich jetzt ja auch noch gar nicht aus. Aber ich habe das mal von Osteodressage gehört, dass zum Beispiel wohl auch ein Axthieb tatsächlich auch sehr stark vererbbar ist. Also egal, wie gut du dein Pferd trainierst, dass sowas tatsächlich auch ganz viel mit Genetik zu tun hat. Und vielleicht sind bei Merlins Eltern halt einfach die nicht ganz so schönen Sachen sehr, sehr stark vererbbar gewesen. Und ja, er hat das dann abgekriegt, ne? Weiß man immer nicht genau.
Genau.
Für die Leute, die das Buch halt eben, wie gesagt, noch nicht kennen aus der älteren Auflage, die würde ich gerne ein bisschen neugierig machen. Könntest du uns vielleicht ein konkretes Trainingsbeispiel geben? Vielleicht ja auch eins, was sich einen Tick geändert hat, für die wiederum, die das Buch schon kennen. Also nur, wenn dir jetzt spontan da was einfällt. Zum Beispiel, ne, bei einer steilen Schulter, was kann man da zum Beispiel machen? Wie gesagt, das ist nur jetzt ein Beispiel.
Jetzt erwischst du mich. Jetzt habe ich überreicht, dachte ich, ah, wir machen das Neue. So, jetzt, aber pass auf, ich denke mal kurz darüber nach. Genau, also wir können zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel wäre, wenn die Pferde ein bisschen tief angesetzten Hals haben. Das heißt, wir haben eine Halsoberlinie, die vielleicht eher ein bisschen horizontal ist und nicht, wie wir uns das wünschen, dass wir schon so ein bisschen eine Bergauftendenz haben. Da gibt es ein schönes Bildbeispiel auch in dem Buch. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass so der erste Schritt vielleicht die Erarbeitung einer guten Dehnungshaltung, ah, da fällt mir ein, ich habe auch noch ein ganzes Kapitel zur Dehnungshaltung geschrieben, weil Dehnungshaltung ist ja auch immer so ein heißes Eisen. Und da habe ich so meine Dinge noch mit eingebaut. Das ist, glaube ich, auch spannend zu lesen. Auf jeden Fall zurück zu unserem tief angesetzten Hals. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben in der Jungpferdeausbildung oder es kann ja auch eine Korrektur oder eine Reha sein, so an einer Dehnungshaltung arbeite, dann muss ich bei diesen Pferden natürlich ganz besonders darauf achten, dass ich die nicht zu tief einstelle. Das heißt, der Hals soll nicht tief fallen, die Nase soll nicht zu tief runter, einfach weil dann die Schwerkraft so doll damit reinspielt, ein durchschnittlicher Pferdekopf oder der Kopf eines durchschnittlich großen Pferdes wiegt zwischen 25 und 30 Kilo. Und wenn der natürlich vorne an dem Hals dran hängt, an so einer langen Stange, dann hat das als Hebel einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Rumpf. Und das, was unser Pferd, unser junges Pferd natürlich als erstes auch lernen sollte, ist, mit seinem Rumpf so zu arbeiten, dass er irgendwann mal einen Reiter tragen kann. Wenn ich jetzt diese Achse Hals-Kopf so tief einstelle, vielleicht weil ich denke, oh, dann wird das Nacken-Rückenband besonders schön gedehnt und so weiter. Auch wieder, wir haben eine gute Intention, aber die Umsetzung wäre dann insofern etwas nachteilig, dass es eben dem Pferd nahezu schwer oder unmöglich gemacht hat, den Rumpf aktiv anzuheben. Also wäre in diesem Fall darauf zu achten, dass wir die Höhe des Halses etwas oberhalb und vielleicht sogar deutlich oberhalb des Buggelenkes einstellen. Also die Nase, sagen wir mal, vielleicht so 5 bis 10 Zentimeter. Muss man, natürlich ist jetzt eine blöde Angabe, weil man muss das von Pferd zu Pferd natürlich wirklich individuell betrachten. Und mich dann würde ich mich im Training eben darauf fokussieren, wie schaffe ich es, dass ich mein Pferd, das ja wie alle eher vorhandlastig unterwegs ist, ein bisschen im Schwerpunkt verbessern kann. Da fallen mir jetzt spontan Dinge ein, wie ich könnte über das Mobilisieren der Hinterhand eine bessere Aktivität und Mobilität der Beckenregion bekommen und könnte dann vielleicht mit einem spielerischen Schultervor schon mal arbeiten oder könnte mit unterschiedlich, es kommt ja darauf an, was haben wir denn für einen Stand? Jetzt habe ich gesagt, ein junges Pferd, da machen wir wahrscheinlich nicht erstmal direkt Schulter vor. Da können wir mal gucken, ob wir auf großen gebogenen Linien es schaffen, das jeweils innere Hinterbein so ein bisschen mehr unter den Schwerpunkt zu bekommen. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Wir können auch mit, wenn es nicht mehr so ganz jung ist, kann man ganz toll mit der Variation der Trittlänge im Trab oder der Schrittlänge im Schritt spielen, weil das ist eine ganz gute Übung, um die Unterseite, die Körperunterseite zu trainieren. Das heißt Bauchmuskeltraining. Und das ist ein ganz guter Gegenspieler. Und das ist, damit der Rücken frei bleibt zum Arbeiten. Also, ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob ich genau das, was ich gesagt habe, deswegen stocke ich, ob ich das so auch im Buch geschrieben habe, weil es sind tatsächlich, ich kann das nicht zählen, wie viele Trainingstipps das sind. Es sind wirklich
Es sind
zu
sehr viele Tipps,
jedem
ja.
Körperteil, zu jeder Besonderheit gibt es Trainingstipps in diesem Buch. Das ist der praktische Teil, ist der, der wirklich überwiegt. Also es ist kein theoretisches, langweiliges Buch, wo ich mir Knochen angucken muss. Natürlich auch, weil an dieser Stelle Knochen sind kein bisschen langweilig. Knochen sind super spannend. Aber das finden eben nicht alle. Und es ist wirklich ein ganz praxisorientiertes Buch, wo jeder was mitnehmen kann. Auch egal, auf was für einem Level er ist oder ob er gerne mit Stangen arbeitet. Da sind ganz viele Tipps zu Stangentraining drin. Wenn jemand denkt, oh mein Gott, bei Stange, da fällt mir schon das Herz in die Hose, dann haben wir Übungen mit Pylonen, mit Kreislinien, wir haben Übungen im Gelände und so weiter und so weiter.
Ja, also mir kam das recht bekannt vor, was du gesagt hast, aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Also, dass, wie gesagt, man da jetzt nicht 200 verschiedene Übungen
Du
auswendig
hast ja auch bei
können
mir gelernt.
kann.
Das wäre ja schlimm, wenn das für dich was Brandneues wäre.
Na, ich meine, es kommt mir, glaube ich, auch in der geschriebenen Form sehr bekannt vor aus dem Buch,
Ja.
aber
Ja.
genau, weil ich habe es ja, wie gesagt, auch hier natürlich zu Hause stehen. Aber ja, ich glaube trotzdem, dass da jetzt wirklich schon sehr gut zu sehen war, wie individuell das wirklich ist, ne? Dass man da wirklich je nach Körperregion sich ja wirklich sein eigenes Pferd angucken kann. Was habe ich für verschiedene, ja, Bausteine, die man dann ja auch sinnvoll miteinander verknüpfen kann. Ich glaube, das ist hier sehr gut geworden. Und was du gesagt hast, dass das ein sehr praxisbezogenes Buch ist, das auch, wie gesagt, auch das kann ich sehr bestätigen. Also ich habe mich auch schon durch deutlich langweiligere Fachliteratur gequält. Und ich muss wirklich sagen, also wenn sich dein Schreibstil nicht geändert hat, dann liest es sich auch wirklich runter wie Öl. Das kann man ganz gut machen. Also Empfehlung auch von
Ich
mir
hoffe
natürlich.
tatsächlich, dass mein Schreibstil noch ein bisschen besser geworden ist. Ich bin ja ein Freund von Entwicklung und sowas. Aber was mir noch eingefallen ist, das ist auch, es wird, wenn es um Exterieur geht oder wenn es um Zuchtziele geht, was ja tatsächlich ein gutes Exterieur ist, ja ein Zuchtziel, ist in den Köpfen der meisten Menschen entsteht dann vielleicht so ein deutsches Warmblut, Oldenburger oder sowas, Hannoveraner und so weiter. Das sind aber tatsächlich, klar, sind die in meiner Schülerschaft und Kundenkreis auch vorgekommen, aber da ist wirklich alles dabei. Also wir haben Norweger in dem Buch drinne. Was haben wir denn noch alles? Jetzt habe ich damit angefangen, jetzt weiß ich nicht, weil mir der Norweger gerade so präsent war. Also es ist eine Vielzahl von allen möglichen Pferden, Rassen, wie man sie in jedem durchschnittlichen Stall findet. Das ist nicht irgendwie das Sportpferd, wo jetzt dann die Hälfte der Hörer denkt, naja, das habe ich ja alles gar nicht. Habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Also ich habe auch ganz normale Pferde und deswegen glaube ich wirklich, dass da für jeden was dabei ist.
Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Genau. Prima. Ich habe nur noch eine einzige Frage. Und zwar, wann erscheint das Buch denn? Und wo können jetzt alle, die Bock darauf gekriegt haben, es bestellen oder vielleicht auch schon vorbestellen?
Also, es erscheint am 28.10. Dienstag, der 28.10., kommt das Buch raus. Und man kann es entweder direkt über den Verlag bestellen, FN Verlag. Man kann es über Amazon bestellen. Da kann man es auch, glaube ich, immer schon vorbestellen. Und ansonsten, darf ich das sagen, in jedem wunderschönen kleinen Buchladen um die Ecke bei euch, unterstützt eure Buchläden. Geht dahin, kauft das da.
Auf jeden
Ja,
Fall, genau.
dann
Einfach
könnt ihr das.
anrufen,
Ja,
vorbestellen,
genau, richtig.
Name, Titel nennen, dann organisieren die euch das.
Genau,
Ja,
genau.
das fand ich nochmal
Ja.
sehr schön. Prima, sehr cool. Möchtest du denn zu dem Thema des Buchs und zum Exterieur generell noch was loswerden? Habe ich irgendwas nicht gefragt, was noch wichtig war?
Ich glaube, du hast alles gefragt und ich glaube, ich habe so alles gesagt. Ich würde mich freuen, wenn es, also das war tatsächlich bei dem, als das Buch, das, noch einen kleinen Schwank, wenn ich darf.
Na
Als
klar.
das Buch rauskam vor 10 Jahren, gab es sehr laute Stimmen, die gesagt haben, dieses Buch wäre völlig fehl am Platz. Das würde niemand kaufen, weil wir keine Pferde hätten, die quasi solche Exterieurmängel aufweisen würden, als dass ein solches Buch nötig wäre. Und
Hä?
man hat das Buch schon totgeredet, bevor es überhaupt, ja, genau, bevor es überhaupt rausgekommen ist. Und ich bin meinem Verlag sehr dankbar, dass die mir beigestanden haben und auch gesagt haben, nee, wir machen das, weil wir brauchen das. Und das Buch war wirklich ein großer Erfolg und hat alle die Lügen gestraft, die am Anfang eben so schlecht darüber geredet haben. Und ich wünsche mir, und dabei geht es nicht, dass ich das Buch geschrieben habe, sondern es geht dabei darum, dass sowas kann Pferden helfen. Das ist
Ja.
das, worum es eigentlich geht. Und ich wünsche mir, dass auch dieses Buch jetzt von Menschen gelesen wird, die das umsetzen, die damit ihrem Pferd vielleicht auch, oder wenn es Trainer sind, die damit anderen Pferden helfen können, damit entweder Probleme vermieden werden oder Probleme gelöst werden können. Und das ist eigentlich alles, was ich mir wünsche. Ja.
Sehr schön. Ja, dann weiß ich wirklich nicht, welchen Grund es geben sollte, dieses Buch nicht zu kaufen, liebe Leute. Also lauft alle
Das
zu euren kleinen Buchhandlungen um die Ecke. Tine, es war mir wie immer ein Fest. Ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst. Bevor wir uns jetzt
Dankeschön.
verabschieden, habe ich noch meine kleine Abschlussrunde. Drei Fragen am Ende, die ich dir ganz
Ja.
spontan stelle. Und zwar, hast du ein liebstes Zitat oder ein Lieblingszitat zum Thema Pferde oder Spruch oder Motto?
Ja. Ich glaube, es war Anja Behrendt. Also mir fällt jetzt gerade spontan das ein. Ich glaube, das war Anja Behrendt, die gesagt hat, der Hals formt sich zuletzt.
Ja.
Das liebe ich.
Ja.
Weil, ja, braucht man nicht zu kommentieren. Punkt.
Sonst müsste man eine neue Folge anfangen. Das ist so ein Thema für sich. Sehr schön. Die
Ja, genau.
zweite
Das eskaliert dann.
Frage: Wenn du ein Pferd wärst, welches Pferd wärst du? Oder was für eins?
Ich möchte kein Pferd sein. Ich möchte kein Pferd sein. Ich glaube, dass die, es ist schwierig, Pferd zu sein in der heutigen Zeit. Und ich möchte das tatsächlich nicht sein.
Ist auch auf jeden Fall eine Einstellung, über die man mal nachdenken kann, auch als Zuhörer. Genau. Und als letzte Frage, passend ja, zu meinem Unternehmensnamen Huf und Herz im Takt, was bedeutet denn für dich die Verbundenheit mit dem Pferd oder mit Pferden?
Oh, das ist eine wirklich eine richtig, nicht schwierige, sondern wenn man sie, die muss man aus der Tiefe beantworten. Und so, das wird immer gerne, oder es wird in anderem Zusammenhang so ein bisschen platt dahergesagt, so Pferde sind Lehrmeister. Und damit wird meistens die körperliche oder sportliche Ebene gemeint. Und ich meine das aber tatsächlich, ich habe von meinem schwarzen Pferd, abseits von Reiten und Lektionen und allem, habe ich alles gelernt über mich. Und wenn man sich darauf einlässt, was wirklich kein Spaziergang ist und wirklich schwierig ist und auch nicht so, oh, ich habe von meinem Pferd alles gelernt, das war total toll. Nein, das ist richtig mitunter schwierig, wenn man Dinge gespiegelt bekommt, deren man sich selber nicht bewusst ist, die man vielleicht selber auch gar nicht sehen will. Aber wenn man das annimmt, dann können Pferde die grandiosesten oder tollsten, nachhaltigsten, wirklich Lehrmeister für die Seele sein. Ja.
Das hast du sehr schön gesagt. Mega.
Danke sehr. Danke.
Da muss ich auf jeden Fall heute auch nochmal drüber nachdenken. Ja, prima. Das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Ich finde, das kann man so stehen lassen. Nochmal,
Ja.
wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank, Tine, dass du hier warst. Ich hoffe, euch Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich hoffe natürlich, ihr seid alle jetzt sehr heiß auf das Buch. Ist ja auch nicht mehr lange hin, bis es rauskommt, ne? Von daher, geht alle in eure Buchhandlungen. Und dann würde ich sagen, mach's gut, Tine und alle anderen. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Tschüss!
Vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlasse mir gern eine positive Bewertung oder teile die Folge zum Beispiel in deiner Stallgemeinschaft. Für Feedback oder Themenwünsche schreibe mir einen Kommentar oder sende mir eine Nachricht bei Instagram. Dort findest du mich unter Huf und Herz im Takt. Schau für alle Links auch einfach in die Shownotes. Folge dem Huf und Herz im Takt Podcast und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine weitere Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal!